möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
Unsere heutigen Gäste sind seit 2020 in Europa unterwegs gewesen. Doch Ende 2021 haben sie den Sprung über den großen Teich gewagt und ihren Camper nach Mexiko verschifft. Seither sind sie in Nordamerika unterwegs und berichten darüber auf ihrem Reiseblog Perspektiv-Van. Als sie mit ihrem eigenen Van die ersten Kilometer auf mexikanischen Straßen gefahren sind, haben sie sich immer wieder angeschaut und gesagt: Okay, krass, wir haben das wirklich gemacht. So könnt ihr das nachlesen bei ihnen auf dem Blog. Unter anderem wurden sie auch vom ZDF in der Sendung Terra X begleitet. Und wir wollen heute mal ein wenig mehr erfahren, wie sie sich diesen Traum verwirklicht haben, welche finanziellen Lösungen sie dafür entwickelt haben und wie es eigentlich ist, als Paar ständig auf kleinstem Raum miteinander unterwegs zu sein. Ich bin schon mega gespannt auf die beiden. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast und einen guten Morgen nach Nordamerika, Anne und Anna von perspektivband.de.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute bei dir im Podcast sein zu dürfen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, und guten Morgen aus Mexiko.
In Mexiko seid ihr derzeit, genau. Das wollte ich nämlich noch fragen, wo ihr ganz genau seid. Das ist ja dann Mittelamerika letztendlich, ne? Zählt ja nicht mehr zu Nordamerika, oder? Bin ich da richtig?
Genau. Also Mexiko zählt tatsächlich noch zu Nordamerika. Das ist Mexiko und Kanada, ja. Und unten drunter geht es dann weiter mit Zentralamerika. Aber wir befinden uns gerade in Mexiko und ja, strahlendster Sonnenschein. Und wir genießen die Zeit. Das ist ein wunderschönes Land.
Ja, sehr schön. Wir werden bestimmt noch Zeit haben, darüber zu sprechen. Ich mache mit unseren Gästen immer so einen kleinen Schnelleinstieg, um erstmal so ein bisschen warm zu werden. Und nenne euch jetzt mal jeweils ein Wortpaar. Und ihr müsst euch immer für eins der beiden Seiten quasi entscheiden. Ihr dürft gerne unterschiedlich entscheiden oder miteinander oder abwechseln, wie ihr das möchtet. Einfach spontan, wo gerade ja, euer Herz mehr dafür schlägt oder wo ihr sagt, das ist gerade stimmiger für uns oder wie auch immer. Ja, seid ihr bereit?
Ja, sind bereit. Alles klar.
Wunderbar. Dann habe ich das erste Wortpaar für euch. Das wäre einmal Reisen in Europa oder in Amerika?
In Amerika.
Amerika.
Okay, seid ihr euch einig? Sehr schön. Dann mit erspartem Reisen oder unterwegs arbeiten?
Unterwegs arbeiten.
Unterwegs arbeiten, ja, ich auch.
Kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und jetzt kommt was, da bin ich mal gespannt. Bertha, so heißt euer Van, muss ich dazu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer. Bertha oder Düdo?
Oh, Düdo tatsächlich. Oh, ich bin für Bertha.
Also ich habe ja ein bisschen gestöbert bei euch und verzeiht es mir, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt Anne oder Anna war. Ich glaube tatsächlich Anne,
richtig,
die den Traum hat, ein Düdo auszubauen.
Ja, total. Ja.
Okay. Und bei Anna habe ich gelesen, da soll es aber dann ein Italiener werden. Ne? Ist das dieses Dreirad, dieses kleine Ding?
Nee, das ist so ein Mikrocamper, so ein Piaggio Porta. Und das wäre mein Traum, so einen richtig kleinen Mikrocamper auszubauen.
Man kennt die von diese kleinen Fahrzeuge, das sind manchmal so kleine Eisdielen drin oder so, ja, so Kaffee, so mobile Kaffeestationen. Daher kennt man die manchmal so ein bisschen, ja, und das ist irgendwie ganz niedlich, ja.
Es ist, glaube ich, nicht viel größer als diese drei Räder, ne? Also ich glaube, es ist so von der Größe her so ähnlich.
Ja, ein kleines, ne? Bisschen. Ich glaube, man kann gerade so drin liegen. Das geht, glaube ich.
Aha. Ja, ja. Ich glaube, ich habe sowas auch schon mal gesehen, auch in den sozialen Medien irgendwo, dass sowas mal ausgebaut wurde. Ja, spannend. Ist das was, was vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie greifbar wird oder ist das eher noch so in ferner Weite?
Ich glaube, wenn wir dann irgendwann wieder in Deutschland sind, dann wäre das für mich so ein Hobbyprojekt, also so ein Wochenendsprojekt, da so einen kleinen Camper auszubauen. Aber das ist wirklich nur so eine vage Idee, ist jetzt nicht, was ich jetzt total intensiv verfolge, aber wenn mir irgendwie so einer über den Weg laufen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das würde ich gerne mal am Wochenende dann ausbauen.
Und der Düdo wäre aber tatsächlich Ersatz dann für Bertha, also wir müssen ja nicht Müssen ja leise sprechen.
Ja, verzeiht es das. Nee, sie ist also, muss schon sagen, Bertha ist also ein dermaßen treues Fahrzeug. Wir haben das vorher natürlich weniger gut einschätzen können, wie gut sie die Strecke hier durch Nord- und Zentralamerika so mitmacht. Weil sie ist ja kein 4x4 und sie ist relativ hoch mit 3,25. Und da haben wir schon gedacht, okay, wird spannend werden. Aber so, wir sind jetzt ca. 35.000 Kilometer unterwegs und also sie hat uns noch nicht einmal im Stich gelassen, egal ob Offroad oder ja auf den ganz normalen Straßen hier, das muss man schon sagen, echt, hat sich richtig, richtig gut bewährt. Und insgesamt, also allein auch die Marke Mercedes hat sich bewährt, weil wir hier in Amerika dafür auch Ersatzteile finden. Und insofern war das Auto eine super Wahl und ist auch eine super Wahl. Und der Düdo, ja, also das ist einfach so ein Kultauto, da hatte ich einfach Lust drauf, da dran zu arbeiten, den auszubauen, weil Bertha haben wir ja nicht selbst ausgebaut, die war schon ausgebaut. Und das wäre einfach ein tolles Projekt, da hatte ich richtig, richtig Lust drauf. Und vermutlich, klar, zwei Autos können wir uns dann nicht leisten, aber ja, wenn dann, aber das ist in weiter Ferne, wenn dann, wäre das dann Düdo statt Bertha.
Und denkt ihr, habt ihr bestimmt auch schon andere Reisende getroffen jetzt auf eurer Tour da drüben, denkt ihr, mit einem Düdo kommt man drüben auch gut klar, gerade was Reparaturen anbelangt? Ich meine, ist ja auch Mercedes oder ist es schwieriger mit so älteren Autos?
Ich schätze es schwieriger ein, weil tatsächlich es dann schon schwierig wird, Ersatzteile zu finden. Also wir sind mit unserem Sprinter, der ist ja von 1996, da sind wir hier schon immer wieder am Suchen nach Ersatzteilen. Selbst die Mexikaner sagen, dass sie schon lange nicht mehr so ein altes Auto gesehen haben. Das Problem ist ein bisschen, also Bertha ist super in Schuss. Das Problem ist ein bisschen, dass die Sprinter erst in den 2000ern nach Nordamerika kamen und dementsprechend so ein bisschen sich unterscheiden von denen, die eben vorher produziert wurden in Europa. Und manchmal müssen wir eben schon so ein bisschen gucken mit Ersatzteilen, aber ich glaube, wenn das Auto dann noch älter wäre, wäre es dann tatsächlich eher schwierig mit Ersatzteilen.
Na ja, klar, wenn die wirklich in dem Land gar nicht vertrieben wurden damals.
Genau.
Dann ist es natürlich schwierig.
Genau, ne? Genau.
Ja, spannend. Ich finde das, also für mich ganz persönlich ist es auch ein spannendes Interview heute, weil ich auf meiner Bucketlist tatsächlich auch die Panamericana stehen habe.
Wunderbar.
Ich bin ja jetzt seit 5 Jahren unterwegs und irgendwann muss das sein, aber nicht mit meinem Fahrzeug. Das traue ich dem Fahrzeug einfach nicht zu. Das ist so ein ganz normales, teilintegriertes, fertiges Wohnmobil halt. Und auch liegt relativ tief, weil es so einen tiefen Chassis hat. Und das, ich glaube, das ist für da drüben nichts. Und von da, es wird sich, glaube ich, auch gar nicht lohnen, das rüber zu verschiffen. Und ich habe immer schon mal in Foren geguckt. Es gibt ja so Foren über die Panamericana, wo dann Fahrzeuge quasi auch wieder verkauft werden, wenn jemand die Tour beendet hat. Ne? So, da gibt es ja so einen offenen Markt, sage ich mal, mit allerlei skurrilen Fahrzeugen auch, was ich da schon gesehen habe.
Das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, aber Bodenfreiheit, da sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an. Also die ist wichtig. 4x4 würden wir sagen, ist nichts.
Braucht man eigentlich
nicht. Nee, nicht zwingend notwendig. Es gibt natürlich gerade in Mexiko auch schöne Strände, wo man dann vielleicht einen Tick weiterfahren kann, wenn man 4x4 hat. Aber wir haben auch an so vielen Stränden gestanden und kamen wieder raus, mit Sandboards geht es alles. Aber Bodenfreiheit ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt aber Heckantrieb,
genau,
ne, oder?
Genau.
Ja. Und meiner ist eben Frontler, Fiat, Ducato halt Aufbau, ne? Also, ja. Das ist, also ich glaube, für die Reise wäre das nicht geeignet, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, spannend. Was ist denn euer Reiseziel? Habt ihr ein Ziel oder seid ihr für alles offen? Oder hat sich das vielleicht jetzt auch schon seit Reisebeginn verändert, dass ihr vielleicht eine ganz andere Tour geplant hattet? Oder wie ist da so der Stand der Dinge im Moment bei euch?
Ja, tatsächlich hatten wir ein ganz anderes Ziel geplant. Wir wollten eigentlich 2021 an die Ostküste Kanadas fahren und dann da Bertha nach Hause verschiffen. Also geplant war, ein Jahr auf Reise zu sein. Als wir dann aber in Kanada waren, glaube ich, im Jasper National Park und es uns so gut gefallen hat und wir haben doch gerade erst angefangen und wir wissen, was wir nicht sehen konnten und weil wir, ja, also das sind einfach krasse Distanzen, die wir zurückgelegt haben und man kann nicht alles sehen und da standen noch ein paar Dinge auf der Liste, da haben wir gesagt, hey, warum drehen wir nicht um? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir fahren wieder zurück nach Mexiko und jetzt ist das Ziel, bis nach Panama zu fahren. Also wir sind aktuell in der Mitte von Mexiko ungefähr und planen jetzt, bis nach Panama zu kommen und dann vermutlich nach Hause zu verschiffen. Aber wir haben auch gemerkt, es sind immer nur so, Pläne sind manchmal nur Ideen. Also wir gucken einfach mal, wie es uns gefällt und vielleicht geht es da noch weiter oder so. Wir lassen es uns jetzt erstmal treiben.
Ich habe bei euch auf dem Blog gelesen, dass ihr auch so Plan, so 2-3 Tage habt. Ich kenne das ja auch. War das anfangs bei euch anders? Habt ihr längerfristig geplant oder war das von Anfang an eigentlich so?
Anfangs haben wir gemerkt, da haben wir viel, viel genauer geplant und viel, viel weiter im Voraus, weil wir natürlich nach Mexiko verschifft haben und da hatten wir schon Respekt davor. Also so nach Mexiko zu verschiffen, mit dem Van durch Mexiko zu fahren, wir kannten das Land von einem Urlaub vorher, aber halt natürlich einen Hotelurlaub und wir kannten das jetzt nicht so, wie wir es jetzt kennen. Und das war schon nochmal eine andere Nummer, durch Mexiko zu fahren. Und da haben wir uns dann schon sehr gut vorbereitet darauf, weil wir nicht so genau wussten, was auf uns zukommt. Und wir wollten natürlich auch nur durch die sicheren Regionen fahren und all das mussten wir vorher recherchieren und haben das schon sehr gut geplant. Aber inzwischen, also jetzt sind ja doch auch einige Reisemonate ins Land gegangen, merken wir, wie es uns richtig, richtig gut tut, nicht so viel zu planen und eher langsamer zu reisen, einfach mal so auf sich zukommen zu lassen. Ja, was auch so die Gegenden bieten. Wir treffen ja auch Menschen, die uns dann was empfehlen und so. Und wenn man dafür so ein bisschen Raum lässt, dann erlebt man so die Regionen noch viel intensiver und uns macht es so viel, viel mehr Spaß.
Ja, kann ich nur so bestätigen, kenne ich so auch. Und das heißt, es gibt auch keinen Zeitplan jetzt mit Panama wahrscheinlich dann, ne?
Also so ganz grob peilen wir mal November an oder sagen wir mal Herbst, Winter so. Wir wissen allerdings nicht so genau, wie schnell wir jetzt da runterfahren wollen. Wir planen für Mexiko unsere vollen 6 Monate auszureizen, die wir haben. Und dann mal gucken, Guatemala, Belize, Costa Rica, das sind also wunderschöne Länder, die wir eigentlich auch in Ruhe gerne bereisen wollen. Gut, da kommt dann die Regenzeit, das wird auch nochmal spannend, wie das dann ist, ja, wenn es dann doch jeden Tag runterschüttet. Also sind auf jeden Fall noch viele spannende Monate vor uns und irgendwie merken wir so, wenn wir unterwegs sind, dann verändert sich ja auch vieles. Wir können vieles ja auch noch nicht, wir waren noch nie in Guatemala, keine Ahnung, wie das da ist, ob es uns gefällt oder ob es uns weitertreibt. Ja, je nachdem, wenn wir das dann dieses Land entdecken und sagen, das gefällt uns so gut, dann ändern wir die Pläne und bleiben vielleicht ein bisschen länger oder wir sagen uns, zieht's nach Hause, dann fahren wir vielleicht ein bisschen schneller. Also wir genießen das, dass wir uns das so offen lassen können. Das ist echt, das ist ein Luxus einfach und das ist cool.
Ja, habe ich so auch bei euch gelesen. Ich glaube, das ist auch das, einer der größten Benefits ja. beim Langzeitreisen. Mhm. Ne? So,
genau.
Also so empfinde ich das auch.
Ganz genau, ja.
Übrigens, wenn ihr hier Hundegebell hört, ne, ich bin hier auf einem Platz am Strand mit Straßenhunden. Es kann sein, dass dazwischen mal irgendwie ein Hund kläfft. Das ist halt live hier. Ich bin ja im Moment in Griechenland unterwegs.
Das ist bei uns nicht anders. Wir sind gerade in Guanajuato und hier ist auch ständiges Hundegebell oder Hähnekrähen oder ich weiß nicht, ob man die mexikanische Musik hier im Hintergrund hört. Das ist so die Background-Musik von Mexiko. Ja. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt.
Also ich höre es jetzt nicht, weil Zoom ja auch relativ gut, also wir nehmen ja mit Zoom auf und das filtert ja relativ gut auch die Hintergrundgeräusche raus, aber wenn es dann mal zu laut wird und man gerade am Sprechen ist, dann kommt eben auch mal so ein Hintergrundgeräusch mit, aber ich habe es bei euch jetzt noch nicht gehört, also die Hörerinnen und Hörer mögen uns verzeihen, also ich glaube, die Qualität ist trotzdem gut. Mögt ihr vielleicht noch mal ganz kurz was zum Verschiffen des Fahrzeuges sagen? Wirklich nur, da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge dazu machen, bin mir jetzt gar nicht sicher. Wahrscheinlich habt ihr auf dem Blog auch einen Artikel dazu, ne?
Genau, auf dem Blog haben wir ganz, ganz viel allgemein über unsere Reise geschrieben, auch über die Verschiffung, wie das funktioniert, was man vorher planen sollte, woran man denken sollte, wie das mit den Gasflaschen funktioniert. Also der Blog ist vollgepackt mit Infos, die wir vor der Reise gerne gehabt hätten. Und ja, bezüglich der Verschiffung. Also wir haben von Waffen nach Veracruz verschifft. Wir mussten das Auto in Bremerhaven dann abgeben am Hafen. Es wurde dann von der Schiffscrew auf das Schiff gefahren. Also das haben wir nicht selber drauf gefahren. Das wurde drauf gefahren. Das nennt sich RORO, also Roll On, Roll Off. Ja, die Alternative wäre es, in einem Container zu verschiffen. Dafür sind wir aber wesentlich zu hoch. Genau, deswegen haben wir es dann drauf fahren lassen. Und dann war es ein paar Wochen unterwegs. Wir sind dann bis kurz später hinterher geflogen und waren dann ein paar Tage bevor das Schiff in Veracruz ankommen sollte, in Veracruz. Und ja, dann hat es so eine Woche gedauert, bis wir das Fahrzeug aus dem mexikanischen Zoll zurückbekommen haben. Das ist in Mexiko tatsächlich relativ schwierig und verbunden mit ziemlich viel Papierkram so. Aber wir hatten da eine super Unterstützung von einem mexikanischen Anwalt, der uns dabei geholfen hat, also so ein Agent. Genau, und dann haben wir das Auto wiederbekommen und konnten dann letztendlich rausfahren. Und das ist vorhin angesprochen. Also dieser Moment, als wir das erste Mal auf diesen mexikanischen Straßen gefahren sind, das war echt, also sowas, so ein einfach ein total verrücktes Gefühl, ein verrückter Moment, weil wir uns einfach super lange darauf vorbereitet haben. Wir haben sehr, sehr lange dafür gespart. Wir haben viel am Auto gemacht dafür und so weiter. Und dann kommt dieser Moment, wo du aus diesem Hafen rausrollst und ganz Mexiko vor dir liegt. Und das ist schon, boah, das ist ein richtig, richtig geiles Gefühl, ja.
Das glaube ich. Das kriege ich auch gerade Gänsehaut, weil, ne, wie gesagt, großer Traum von mir auch oder große Bucketlist-Point. Ja, du hast es gerade angesprochen. Ihr habt darauf gespart. Ihr seid aber auch selbstständig tätig. Ein Teil eures Business besteht quasi aus dem Blog, den ihr eben teilweise auch monetarisiert. Wart ihr schon immer selbstständig und wie sieht eure Selbstständigkeit eigentlich aus und wie groß ist der Anteil quasi vom Gesparten? Ich habe ja auch eingangs diesen Schnelleinstieg gemacht mit erspartem Reisen oder unterwegs arbeiten. Wie ist das da? Also ich will jetzt keine Zahlen hören, aber dass ihr sagt, wir haben erstmal, was weiß ich, für ein Vierteljahr waren wir safe und dann in die Selbstständigkeit oder wie war das bei euch? Wie ist das?
Tatsächlich hatten wir teilweise 3 Jobs, um uns das Geld für diese Reise zu ersparen. Wir hatten ja ursprünglich mit einem Reisejahr gerechnet und dafür hatten wir einen gewissen Betrag gespart. Da wir dann die Reise verlängert haben und sich das unterwegs auch so entwickelt hat, dass wir arbeiten, ist es inzwischen so, dass wir so größere Punkte über das Ersparte regeln, aber so unser Alltags, unsere Kosten für den Alltag und so und für unsere Lebenshaltungskosten, die erarbeiten wir uns über den Blog und auch über unsere freiberufliche Tätigkeit als SEO-Texter.
Und die freiberufliche Tätigkeit habt ihr dann tatsächlich auf Reise angefangen und aufgebaut oder habt ihr vorher da schon was gemacht in dem Bereich?
Also wir haben vorher in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Das hat sich dann mit der Zeit entwickelt, weil wir waren auch in Griechenland, so wie du, über den Winter in 2020. Und als dann der Lockdown ausgerufen worden ist, saßen wir erstmal fest und haben uns gefragt, okay, was machen wir denn jetzt? Und haben uns dann halt eben weitergebildet im Thema Suchmaschinenoptimierung und Bloggen etc. Und das ist dann eben durch diesen Stillstand ist es dann dazu gekommen, dass wir eben freiberuflich weiterarbeiten, weil wir konnten ja nicht reisen und wollten aber trotzdem Geld verdienen. Und dann haben wir uns dann in diesem Stillstand dann selbstständig gemacht.
Das hat sich so weit entwickelt, dass wir jetzt eben teilweise von unserem Reiseblog leben können. Wir helfen auch an, ihren eigenen Reiseblog ins Leben zu rufen, weil gerade am Anfang sind natürlich 1000 Fragen, wie kann ich einen Blog professionell aufsetzen, wie kann ich ihn monetarisieren, was muss ich beachten? Und also wir sind diesen ganzen Weg selber gegangen. Wir hätten tatsächlich gerne jemanden gehabt, der uns dabei hilft. Dann wäre wahrscheinlich einiges viel, viel schneller gegangen und da haben wir uns gedacht, das machen wir. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir machen. Also wir helfen anderen Bloggern, aber wir helfen auch Unternehmen, wir beraten Unternehmen, wie sie ihre Website SEO-technisch gut aufsetzen können und wir schreiben auch Texte, die eben bei Google gut gefunden werden. Genau, das sind so die Standbeine, die wir haben.
Das ist schön zu wissen, nochmal jemand mit SEO-Kenntnissen, weil ich erstelle Webseiten und brauche immer mal Leute, die halt sich mit SEO auskennen, weil ich das nicht kann und auch gar nicht mich einarbeiten möchte.
So. Komm sehr gerne auf uns zu.
Ja, also für mich war ich war in der Erwachsenenbildung tätig und für mich war dann das SEO wirklich so ein ganz neues Feld, wo ich eine neue Leidenschaft für mich entdeckt habe. Also eben auch durch dieses Reisen, unterwegs sein, habe ich dann ein Feld für mich entdeckt, wo ich mich stundenlang reinfuchsen könnte. Also ich mache das mit großer Leidenschaft und ich mag das total gerne. Also falls ihr da irgendwann mal Unterstützung braucht oder irgendeinen Zuhörer, gerne melden. Das ist echt so eine neue Passion von mir geworden. Und das finde ich auch schön, dass man eben durch das Reisen nochmal ganz neue Felder entdeckt, in denen man auch arbeiten kann. Also und da unterhalten uns ja auch viel mit anderen Reisenden, jetzt auch so überlegen, was könnte ich denn jetzt noch machen? Und die fangen auch an, Online-Kurse zu belegen und so weiter. Also einfach mal den Kopf frei zu machen und sich von dem lösen, was man vorher gemacht hat und dann neue Blickwinkel zu entdecken.
Und deswegen auch, du hattest ja vorhin in dieser Kurzfragerunde gefragt, einfach nur reisen oder arbeiten und reisen. Und also ich persönlich finde, dass Reisen und Arbeiten total schön ist, weil dieses Arbeiten einem auch so ein bisschen eine Struktur im Alltag gibt und auch irgendwie so ein, also das Reisen ist total toll, man entdeckt viel und es ist auch manchmal anstrengend und trotzdem dieses Arbeiten gibt einem so ein bisschen auch so einen Zweck und auch so ein Purpose, was man so am Tag macht und tatsächlich auch Erfolge und das ist natürlich schön, wenn man merkt, okay, der Blog geht voran, die Kunden sind zufrieden, solche Dinge, das ist dann nochmal ein ganz anderer Aspekt im Leben, den man vielleicht durchs Reisen nicht so hat. Also es ergänzt sich sehr schön.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. jeden Fall. Und mir ging das ja ähnlich. Ich habe ja auch ganz anders angefangen. Ich war übrigens auch als Erzieher tätig und habe recht viel Erwachsenenbildung gemacht. das ist echt witzig. Ich hatte das schon gesehen in deiner Beschreibung bei auf dem Blog, genau, dass du auch Pädagogin bist.
Sorry für die Unterbrechung. Hier sind Anja und André und wir organisieren zusammen den Tripod. Das erste Podcast-Treffen am 13. Mai in Wolfsburg. Das Treffen ist für dich perfekt, wenn du Podcaster oder Podcasterin bist oder vorhast, einen Podcast zu starten. Oder wenn sich in deinem Business alles rund ums Podcasten dreht oder zukünftig bei dir im Fokus stehen soll.
Im Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg erwarten dich einen ganzen Tag lang Workshops, Netzwerken, Diskussionen und Ausprobieren. Also viel Theorie, aber auch echte Praxis. Die Themen reichen von aktuellen Trends über verschiedene Podcast-Formate, Hardware bis hin zu Themen wie Automatisierung oder Monetarisierung.
Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, für den dieses Treffen genau das Richtige wäre, dann schau auf der Webseite campernomads.net bei den Events nach dem Tripod
oder hier in der Podcast-Folge nach dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist oder es weitererzählst. Und jetzt weiter mit deiner Podcast-Folge hier. Viel Spaß.
Ich will noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Das hatte ich in der Anmoderation auch gesagt. Ihr wurdet vom ZDF begleitet in der nicht kleinen Serie Terra X. Also das ist ja schon echt ein mächtiges Sendeformat, würde ich mal behaupten. Wie kam es denn da dazu? Also ich sage mal, für Reiseblogger, glaube ich, ist das so, naja, ich will jetzt nicht sagen, Jackpot, aber ist schon eine tolle Nummer, oder?
Ja, das ist natürlich, also das war, als wir da kontaktiert wurden, war das für uns erstmal wow, also hui, ne, natürlich direkt der Aufregungspegel gestiegen. Aber ja, wir können gerne mal erzählen, wie das passiert ist, wie das dazu kam. Ja, also wir haben auf unserem Blog darüber geschrieben, was wir so vorhaben, welche Reise wir so vorhaben, was wir planen. Und dann hat das Anna über Facebook mal geteilt. Das hat ein Bekannter gelesen, der in der Filmbranche tätig ist, hat uns dann angeschrieben und meinte, er weiß gerade, also dass das ZDF gerade auf der Suche ist nach Reiseteams, genau eben für die Terra X-Dokumentation. Und wenn wir damit einverstanden wären, würde er da mal sozusagen darauf hinweisen, dass wir eine Reise planen, welche Reise das ist und dann mal gucken. Aber es war alles völlig lose und wir haben gesagt, klar, kannst du gerne machen, aber wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie uns begleiten werden. Wir waren ja im Topf mit vielen anderen Reiseteams und deswegen war es natürlich die Chance, da begleitet zu werden, ja, eigentlich eher klein. Und dann waren wir in Griechenland. Wir mussten so ein kleines Portfolio erstellen von uns, wer wir sind, was wir vorhaben. Ja, und so, dass das ZDF natürlich einen Eindruck von uns bekommt. Ja, und irgendwann klingelt das Telefon. Waren gerade in Griechenland und dann haben wir einen Regisseur am Telefon und er fragt uns so, ja, wann geht's los? Dann waren wir natürlich erstmal so, hui, okay, wie, okay, also geht's los und so. Und dann haben wir erklärt, was wir vorhaben, wann wir so planen, loszufahren. Dann haben wir im November eben verschifft und dann haben sie immer wieder ein Filmteam zu uns geschickt, immer das gleiche Filmteam, das uns dann in Mexiko eine Zeit lang begleitet hat, in den USA eine Zeit lang und in Kanada. Zwischendurch haben wir selber mit der Drohne gefilmt und auch mit einer, wir haben so eine Kamera mitbekommen, mit der wir filmen sollten. Genau, und aus dem ganzen Material hat dann der Regisseur diesen Film, die Dokumentation gemacht. Ja, genau. Ja, und bei Ausstrahlung waren wir natürlich tierisch aufgeregt. Also,
ja, also ich habe ein paar Tage davor, habe ich nicht geschlafen.
Also ja, genau. Ja. Weil wir natürlich auch, wir wussten schon auch, dass es natürlich ein gewisses Volumen hat und ja, klar.
Habt ihr das gemerkt dann am Blog? Also braucht ihr einen neuen Server oder?
Also klar, für den Tag haben wir aufgestockt,
ja,
tatsächlich.
Genau, ja. Für den Tag hatten wir aufgestockt, die Kapazitäten, ja. Aber es ist so, dass man immer an Ausstrahlungstagen merkt man den Ausschlag. Also bei der Erstausstrahlung haben wir natürlich einen deutlichen Ausschlag gemerkt. Und dann gibt es ja immer wieder Wiederholungen und da merkt man das dann.
Dann sehen wir immer so, huch, ja, und heute dann, muss das nochmal kommen,
ja,
sein.
Ja, genau. Und so. Das sieht man schon, ja klar. Genau, aber im Film tatsächlich, in der Dokumentation, ist der Blog gar nicht so ein Thema. Insofern muss man schon danach auch ein bisschen suchen, glaube ich, um es zu finden. Aber klar, ja, also gerade bei Ausstrahlungstagen merkt man es dann doch, ja. Was uns natürlich super freut.
Ja klar, natürlich. Ich meine, es ist ja erstmal toll, begleitet zu werden und dass das Interesse da ist und ne, dass man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie öffentlich gezeigt zu werden und so. Aber letzten Endes ist es ja halt auch ein Benefit, ne? So, das ist ja auch schön.
Also ganz ehrlich, am Ende oder letztendlich ist es für uns einfach eine super schöne Erinnerung an diese Reise. Wenn wir uns das wieder anschauen werden, dann ist das immer wieder so ein bisschen Erleben dieser Reise. Und wir wissen ja noch, was da alles noch außen rum war. So, das ist echt also eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, wofür wir am dankbarsten sind, dass wir eben diese Erinnerung jetzt haben, diesen Film von dieser Reise.
Naja, klar. Wer hat so einen hochprofessionalisierten Film von seiner Reise? Ne? Also wenn er nicht gerade selbst Filmemacher ist, gibt es ja auch Leute, die dann unterwegs sind als Filmemacher und dann von ihren Reisen berichten. Aber ansonsten sind das halt, ja, sage ich mal, dann im Vlog-Bereich oder sowas, ne? Da sind ja auch immer tolle Sachen dabei, da gibt es ja auch echt hochklassige Sachen, aber ich sag mal, wenn dann so ein Fernsehteam das aufbereitet, ist das halt doch noch mal was anderes.
Ja, das Team, also das hat richtig tolle Arbeit gemacht und was mich auch freut, also ich bin nicht nur dankbar, sondern es freut mich auch, dass sie zwei Frauen ausgewählt haben als Paar diesmal, weil es einfach mal ein Kontrast ist zu dem, was man ja sonst im Fernsehen sieht, und wir haben auch nach der Ausstrahlung ganz viele tolle, nette Mails bekommen, auch von jungen Frauen, auch von Frauenpaaren, und das einfach mal sagt so, hey, voll cool, dass man das mal sieht. Und ich hoffe auch, dass es halt eben Mutmacher ist, auch für alle, also nicht nur für Frauen, aber dass man es einfach sieht, so hey, das ist möglich und andere haben das vor mir auch gemacht. Und ja, das war eigentlich auch sehr schön im Nachhinein, dann dieses Feedback zu bekommen, halt noch, dass es ein Mutmacher war und hoffentlich auch immer noch ist.
Ja, dass eben auch alles möglich ist und jeder hat die Möglichkeit und alle sind gleich. Ich glaube, das ist dir auch ein ganz wichtiger Punkt, genau, was ich so rausgelesen habe. Ne? Eigentlich wollte ich das nachher fragen, aber das passt jetzt gerade so schön dazu. Wie die Norddeutschen so sagen, Butter bei die Fische. Wie klappt das denn als Paar auf so kleinem Raum? Also ich bin alleine unterwegs von Anfang an. Ich denke manchmal, ich bin jetzt diesen Winter auch mit einem Pärchen unterwegs, mit Freunden, und ich denke immer, oh nee, wo soll da ein zweites Paar Füße hin? So, klappt das gut? Klappt es jetzt besser nach einem gewissen Reisezeitraum? Oder gibt es einfach auch Tage, wo es gar nicht geht und man dann nach draußen flüchtet? Oder erzählt mal so ein bisschen, was ihr natürlich erzählen wollt.
Also es klappt erstaunlich gut. Und ich glaube, was uns sehr in die Karten gespielt hat, ist, dass wir so lange auch in Griechenland waren und sozusagen eine Testphase hatten, wie das denn läuft und wie der andere tickt, eben auf diesem kleinen Raum. Und wir haben uns mittlerweile so gut eingespielt und es hat auch jeder so seine Aufgaben, die derjenige dann übernimmt. Und also meistens fährt ja eben Anne und ich koche dann halt eben was für uns. Oder auch wenn wir Wasser holen, ist es komplett abgeklärt, wer jetzt was macht. Und da verstehen wir uns ohne Worte. Und der Schlüssel ist einfach Kommunikation. Also einfach übereinander reden, nicht mit Grummel ins Bett gehen, sondern einfach sagen, hey, wie es einem gerade geht. Oder auch zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Dass man einfach sagt, okay, der andere braucht jetzt gerade ein bisschen Zeit. Und ich glaube, was auch sehr gut ist, dass die Bertha wirklich wie so eine Zweiraumwohnung ist. Also man kann sich auch mal wirklich trennen. Also wir können ja das Bett runterklappen, dann hat man sozusagen wie so ein Schlafzimmer, der andere kann unten sein, sodass man auch nicht direkt immer aufeinander hängt. Das, glaube ich, spielt uns auch sehr in die Karten. Oder man macht einfach die Schiebetür auf und geht dann mal raus. Aber da sind wir echt ein gutes Team und ich glaube, der kleine Raum hat uns sehr zusammengeschweißt. Und wir haben uns auch viel besser kennengelernt dadurch. Also ich glaube, uns kann jetzt erstmal nichts mehr irgendwie schocken. Wir haben, glaube ich, uns so gut kennengelernt auf diesen wenigen Quadratmetern. Ich frage mich, wie das wird, wenn man so eine größere Wohnung hat, ob man dann immer den anderen ständig sucht. Also,
ist es für euch dann definitiv klar, dass es irgendwann ein Reiseende, also zumindest ein Langzeitreiseende geben wird?
Also ich glaube, also ja, wir sind mit dem Camper losgezogen für diese Reise. Es war nicht unser Ziel, im Camper zu leben. Der Camper ist das Mittel, um die Welt zu entdecken im Moment. Und insofern können wir uns schon sehr gut vorstellen, auch mal wieder in einer Wohnung zu wohnen oder in einem Haus zu wohnen und dann mit dem Camper loszuziehen, temporär und Länder zu entdecken, vielleicht auch länger Länder zu entdecken. Das macht schon richtig, richtig viel Spaß, lange unterwegs zu sein, weil man einfach Zeit hat und eben nicht nur 2 Wochen und dann muss man gucken, was man in den 2 Wochen schafft. In der Langzeitreise kann man einfach viel, viel mehr erleben, viel, viel mehr entdecken, sich viel mehr Zeit lassen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und das ist schon das Tolle an den Langzeitreisen. Aber wir können uns gut vorstellen, dass wir auch mal wieder so, uns so ein bisschen setteln und dann, ja, so sagen wir mal so temporär mit dem Camper losziehen oder vielleicht auch mal wieder mit dem Rucksack mal gucken.
Aber genau. Ich glaube, dass dieses Langzeitreisen ein Teil unseres Lebens bleiben wird. Also wie ich das lange irgendwo sein. Also ich kann mir gerade wirklich nicht vorstellen, 14 Tage in Urlaub irgendwo hinzufliegen. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll, weil mich das total stressen würde, dass man nur so wenig Zeit hat. Deswegen genieße ich das aktuell total. Aber ich glaube, eine feste Base wird es irgendwann mal geben. Aber auch dieses Overlanding, also dieses über Ländergrenzen wegzufahren mit dem eigenen Fahrzeug. Ich glaube auch, dass das bleiben wird. Also, dass wir das weiterhin irgendwie machen werden.
Ja, es ist einfach, also es macht einfach so viel Spaß, von einem Land ins andere zu fahren, weil sich oftmals nur so durch diesen kleinen Grenzstreifen alles ändert. Also man fährt da irgendwie von, ja, also über 2 Meter und es ist komplett anders. Also als wir von den USA nach Mexiko gefahren sind oder umgedreht, das war eine andere Welt. Mexiko ist ganz anders als die USA und ja, man ist buchstäblich 2 Meter weitergefahren und steht in einer anderen Welt. Und das ist schon spannend. Also da ist natürlich auch aufregend und man muss sich mal wieder umstellen und erstmal alles entdecken, wie funktioniert hier alles und so. Aber das ist auch irgendwie so ein Nervenkitzel und es macht Spaß und es ist irgendwie Teil des Arts. Und ich glaube, das gefällt uns und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch, wenn wir eine feste Homebase haben, weitermachen werden.
Homebase dann eher in Deutschland? Habt ihr das Gewerbe eigentlich in Deutschland angemeldet? Oder
genau, ja. Das ist in Deutschland angemeldet. Ganz genau, ja. Mhm. Genau, ja, auch in Deutschland wahrscheinlich. Wobei, auch das lassen wir uns mal offen. Wer weiß, ja, wir schauen uns noch ein bisschen die Welt an und wer weiß, wo es uns dann besonders gut gefällt, wo es uns hintreibt. Ja, mal gucken.
Das ist ja als Reisende manchmal auch gar nicht so einfach, weil die Ressourcen ja nicht immer einfach da sind, ne? So, ich sage jetzt mal, Wasser füllen oder zu wissen, wo man den nächsten Stellplatz findet und übernachtet. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da für euch irgendwie Plan A, Plan B und Notfallplan oder wie geht ihr da um? Weil ich weiß, dass das unsere Hörerinnen und Hörer, die eben noch nicht unterwegs sind, dass die das immer interessiert. Wie machen das die Leute denn?
Also wir kommen mit unseren Ressourcen ungefähr eine Woche hin. Also wir können eine Woche an einem Ort bleiben, ohne dass wir Wasser holen müssen oder so. Also das planen wir so ein oder das können wir so einplanen. Ich habe das immer sehr gut im Blick, muss ich sagen. Also ich habe immer im Blick, wie viel Wasser haben wir noch, brauchen wir Lebensmittel etc., wie ist der Strom und so. Also das ist, glaube ich, die erste App, die ich morgens öffne, ist, wie viel Strom haben wir noch, weil unser Kühlschrank da sehr stromdurstig ist. Und dann gucken wir, okay, müssen wir das Panel rausstellen etc. Also glaube ich, da übernehme ich einen großen Teil davon, der Ressourcenplanung. Aber wenn wir dann etwas brauchen, dann gucke ich auch auf Google Maps tatsächlich so, wo ist die nächste Wasserstation, wo ist dann die Tankstelle, dass das halt alles so wirklich geplant ist, dass wir alle Ressourcen nacheinander also uns wieder aufstocken und dann wieder weiterfahren können. Und dann ist es halt ein Tag relativ viel zu tun, also Wasser, Benzin, Lebensmittel, Wäsche waschen etc. Also immer von morgens bis abends sind wir dann beschäftigt, aber dann geht es auch wieder weiter. Also das versuche ich eigentlich immer so logistisch ganz gut einzuplanen oder dass wir dann in der Stadt das dann alles erledigen können und dann geht es wieder raus in die Natur. Aber das ist schon viel Kopfarbeit auch dabei, dass man das alles im Blick behält.
Wir nutzen für so Orga-Sachen auch super gerne, gerade auf dem amerikanischen Kontinent, die App iOverlander. Also in der Overlander-Szene ist das die App, die kennt wahrscheinlich jeder. In Europa haben wir auch gerade für die Stellplatzsuche Park4Night genutzt oder tatsächlich einfach Google Maps und geschaut, okay, wie sieht es auf Google Maps aus, wo könnte eventuell ein schöner Stellplatz sein, und sind dann da hingefahren und haben geschaut, ob es geht, ob man das schlagen kann. Ja, in Mexiko, also in Europa, waren wir eigentlich hauptsächlich freigestanden, so viel wie es ging in der Natur und in USA und Kanada auch. In Mexiko ist es ein bisschen anders, wegen unserem eigenen Sicherheitsgefühl. Da standen wir bisher nur auf Baja California frei, weil das tatsächlich als relativ sichere Region gilt und auf Yucatan, weil das auch sehr touristisch ist und da standen wir viel frei und auch problemlos. Jetzt so in Zentralmexiko, also in den weniger touristischen Regionen, schauen wir, dass wir irgendwie an Farmen stehen, also Haciendas heißen die hier, oder an so Balnearios, das sind so Schwimmbäder in der Natur zum Beispiel. Also irgendwo, wo wir dann natürlich auch eine Kleinigkeit dafür bezahlen, aber wo halt zum Beispiel ein Tor hinter uns zugemacht werden kann oder wo sich irgendjemand für das Grundstück verantwortlich fühlt. Und dann ist es, ja, es ist einfach so ein Tick sicherer. Wir fühlen uns ein Tick sicherer, wenn wir das so machen in Mexiko und sind damit toi, toi, toi sehr, sehr gut gefahren bis jetzt.
Ja, eine Ressource, die wir uns jetzt aufgestockt haben, ist unser Internet. Also das war auch mal eine große Frage, weil manchmal in Mexiko an den schönsten Plätzen gibt es leider keinen Empfang. Aber wir haben jetzt uns Starlink auch geholt und das ist eine große Erleichterung, weil dadurch können wir auch echt wirklich länger an den Plätzen bleiben. Wir können das morgens aufstellen, gucken, ob die E-Mails da sind und Zoom-Calls so wie mit dir jetzt machen. Und sonst hätten wir einfach hier wirklich kein Internet und müssten weiterfahren. Und das ist eine große Erleichterung, also dieses mega schnelle Internet jetzt zu haben.
Also diese Vorstellung vom Arbeiten am Strand ist damit tatsächlich möglich. Also ja, das ist...
Das scheitert meistens ja dann nur an der Helligkeit und am Sonnenlicht, dass
genau,
man irgendwie am Laptop selbst mit zugekniffenen Augen kaum was sieht. Ne? Ja, genau. Aber da seid ihr ja mit Starlink, seid ihr ja dann im Mutterland quasi unterwegs und das ist natürlich klasse. Habt ihr dann auch diese Wohnmobil-Version?
Genau, wir haben die AV-Version, die ja doch tatsächlich noch relativ groß ist. Also ich hoffe, dass sich da in Zukunft nochmal was tut und die läuft ja auch über 240 Volt und nicht über 12 Volt. Ja, und braucht natürlich dann auch doch einiges an Strom. Aber ja, mal gucken. Also im Moment haben wir sie vorne auf unserem Camper montiert, also temporär. Wir stellen sie mal wieder auf, nehmen sie wieder runter. Aber ja, vielleicht mal gucken. Also wir überlegen, ob wir sie vielleicht doch nochmal fest installieren oben auf unser Dach. Aber mal schauen.
Also wir haben gerade in, ich glaube, vorletzte Folge oder so, oder drei Folgen zurück, haben wir mit Vera und Tim von den Crowntown Travelers eine Folge aufgenommen und relativ ausführlich über Starlink gesprochen, weil die sie eben auch angeschafft haben. Und er ist in verschiedenen Facebook-Gruppen, glaube ich, auch drin von Starlink. Und gerade in den USA gibt es knifflige Erfinder, die auch schon einen Umbausatz auf 12 Volt erfolgreich durchgeführt haben. Und gerade vor zwei Tagen hat er mir jetzt gezeigt, dass es wohl, jetzt weiß ich nicht mehr, auf welchem Markt das war, irgendwo in Europa, aber Ausland, dass da gibt es jetzt tatsächlich ein fix und fertigen so ein Schaltkästchen, wo man dann das auf 12 Volt umbauen kann und umstecken
genau,
kann.
Genau, ich bin auch in all diesen Facebook-Gruppen und recherchiere da fleißig, ja. Und also es ist halt so, dass wir gerade auf Baja California, weil das so nah an den USA liegt, da sind sehr, sehr viele Snowbirds aus den USA, also die vor dem Winter in den USA nach Mexiko fliehen sozusagen. Also alle hatten Starlink oder viele, also die meisten hatten Starlink, weil man eben an diesen Stränden sonst keinen Empfang hat. Und da war es einfach spannend, ne? Da kannst du durch die Camper, an den Campern vorbeilaufen, konntest immer gucken, wie die Leute das montieren haben, teilweise auch tatsächlich den Starlink aufgesägt, diesen Standfuß abgemacht und so weiter, um es eben flach aufs Dach zu bekommen. Und genau, da tüftel ich auch gerade mit einem Freund, der auch einen Starlink hat und auch hier in Mexiko unterwegs ist, tüfteln wir gerade, ob wir das machen sollen. Und ja, falls es passiert, schicke ich dir gerne mal ein Foto.
Ja, das mach gerne, leite ich dann gerne auch an Tim nochmal weiter, weil der ist auch, also das ist jeden zweiten Tag gibt es wieder irgendwelche neue Infos. Ich schlage mich nach wie vor mit einer SIM-Karte rum, wobei ich mittlerweile seit knapp 2 Jahren habe ich den großen Vertrag aus Deutschland. Das heißt, ich musste nicht mehr lokal SIM-Karten kaufen. Das ist auch schon für sehr viel wert. Aber dann ist Mobilfunk drüben schwierig dann letztendlich, also in den Staaten oder in Mexiko jetzt gerade auch speziell?
Also wir sind vorher auch mit SIM-Karten gereist, haben uns also auch mit dem mobilen Router und da die SIM-Karten reingelegt, den haben wir auch noch dabei, weil der Starlink ja bei der Fahrt nicht funktioniert, weil wir ihn nicht fest am Dach montiert haben. Das heißt, wir nutzen schon auch noch die SIM-Karten, aber an Stränden oder in entlegenen Regionen hat man keinen Empfang. Also gerade da eben, wo eben niemand ist und wo es eben ganz schön ist, hinzufahren, da kann man dann aber nicht arbeiten. Oder könnten wir nicht arbeiten ohne Starlink? Und das war so der Grund für uns, dass wir den uns jetzt angeschafft haben. Einfach als eine Art Investment auch in unsere Arbeit natürlich. Das war immer so ein Problem eben mit dem mobilen Router und dem Handyempfang. Aber ansonsten, also ich fand den Empfang in Kanada und in den USA teilweise, also gerade auch in den Nationalparks, war einfach, da war gar nichts, war selten guter Empfang. Und in Mexiko fand ich ihn jetzt gar nicht so schlecht, eben außer in diesen entlegenen Regionen. Ja.
Auch gut zu wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass das etliche interessiert. Aber ich glaube, da gibt es auch gute Berichte zu finden, unter anderem wahrscheinlich bei euch auf dem Blog. Ich habe jetzt nur nicht alle Artikel durchforstet, aber gehe ich mal davon aus.
Ansonsten auch gerne einfach uns schreiben und fragen. Also wir ja. freuen uns über Zuschriften. Unsere E-Mail-Adresse ist kontakt@perspektiven.de und wir beantworten gerne alle möglichen Fragen rund um Nordamerika, Zentralamerika oder aber auch Reisen in Europa natürlich.
Ja, wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Also ihr findet sämtliche Links zu den beiden natürlich bei uns wieder in den Shownotes und im begleitenden Blogartikel auf der Webseite natürlich auch, ganz klar. Zum Abschluss des Gespräches jetzt würde ich gern noch mal von euch wissen, wenn es das überhaupt gibt, so ein typischer Tagesablauf bei euch oder so eine typische Woche. Gibt es das überhaupt oder seid ihr wirklich die völligen Freigeister, Freilebenden oder habt ihr schon eine gewisse Struktur, wo ihr sagt, okay, so und so teilen wir uns das ein?
Also das, was wirklich immer fest ist, am Tagesablauf ist der Kaffee morgens. Es gibt immer zwei Kaffee und dann, ja, dann startet der Tag los. Und es hat sich jetzt so eingependelt, eben auch durch den Starlink, dass wir am Vormittag noch was arbeiten, E-Mails beantworten, was machen. Und dann, wenn wir in der Stadt sind, dann gehen wir dann los, weil dann sind meistens auch schon die Leute wieder auf dem Rückweg oder so. Und dann ist die Städte so ein bisschen leerer oder so. Ja, dann geht so der Tag, geht dann so am Nachmittag los. Das hat sich so mittlerweile ein bisschen eingependelt, aber manchmal ändert sich das ja auch. Also wenn wir auf dem Wetter sehen, es wird total regnen, dann planen wir halt einen Fahrtag ein oder so, weil es lohnt sich da nicht unterwegs zu sein in der Stadt. Oder wir arbeiten dann länger. Also wir arbeiten auch viel mit dem Wetter tatsächlich. Aber so wirklich typisch ist es nur der Kaffee am Morgen.
Ja, ich meine, es hängt auch ein bisschen davon ab natürlich, ja, welche Projekte wir haben. Das ist ja natürlich nicht immer gleich. Manchmal haben wir arbeitsintensive Projekte, manchmal haben wir kürzere Projekte. Im Moment arbeiten wir sehr viel am Blog, veröffentlichen da sehr viel. Das heißt natürlich, wir schreiben viel, erstellen aber auch das Fotomaterial dafür und so weiter. Und es sind dann schon auch arbeitsintensive Tage. Und manchmal gibt es dann auch Tage, wo wir tatsächlich einfach nur reisen, uns nur Städte anschauen oder wandern gehen oder sonstige Dinge machen. Das können wir uns natürlich ziemlich flexibel selber legen. Das ist auch gut so, weil ja, manchmal bringt die Reise ja auch mal so Überraschungen, die man jetzt vielleicht nicht einplant. Dann ist es tatsächlich sehr entspannt, wenn man da flexibel, auch mit der Arbeit flexibel darauf reagieren kann. Es gibt auch tatsächlich Tage, wo ich sehr gerne nachts arbeite, wo ich dann einfach da viel Ruhe dafür habe. Andere Tage arbeiten wir viel mehr vormittags. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr flexibel.
Ich wollte gerade sagen, Flexibilität ist eigentlich das Hauptwort, was ich so raushöre.
Ja,
dann, ne?
Tatsächlich, ja. Genau. Und genießen wir auch, dass wir das machen können. Genau. Ab und zu haben wir natürlich Deadlines und Calls, aber ansonsten sind wir sehr flexibel.
Das ist ja die Freiheit, die wir dann eben auch haben als Selbstständige und als Langzeitreisende.
Ganz genau.
Das ist dann doch ein bisschen anders.
Ja, ja. Aber dazu vielleicht nochmal ein Punkt. Die Freiheit tatsächlich, dieses Selbstbestimmtsein, sowohl beim Reisen als auch beim Arbeiten, das ist so das, was wir am allermeisten jetzt an unserem momentanen Leben genießen. Also wir können entscheiden, wo wir hinfahren, ob wir links fahren, ob wir rechts fahren, ob wir Projekte annehmen oder ob wir Projekte vielleicht nicht annehmen. Ja, wie wir unseren Blog weiterentwickeln wollen und so weiter. Und das ist tatsächlich momentan so unser größtes Glück, würde ich sagen, was wir tatsächlich auch sehr genießen und was wir natürlich auch, wenn es jemand sicher träumt, jedem anderen wünschen würden.
Also so schöne Schlussworte. vielen Dank dafür und ganz, ganz lieben Dank für eure Infos und eure Zeit natürlich und einen festen Leser habt ihr auf jeden Fall mehr, weil ich bin natürlich jetzt völlig angefixt von der Panamericana und vielleicht ist die Bucketlist gar nicht so weit weg. Wer weiß das schon.
Ja, komm rüber, wir können uns gerne auf ein Bierchen am Lagerfeuer treffen oder auf einen Kaffee morgens. Ja,
ja. Ich glaube tatsächlich, ganz so schnell geht es da nicht, aber auf jeden Fall vielleicht schneller als gedacht, wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall ist es wieder für mich jetzt ganz persönlich so ein Punkt, wo ich weiß, wo ich Infos bekomme. Und
sehr gut.
Ja, das ist einfach, schön. Das macht einfach Spaß. Also ganz, ganz lieben Dank für euren Input und eure Zeit und eure vielen Informationen heute hier.
Sehr, sehr gerne.
Danke, danke.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank, ja.
Auch sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.